Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir sind zurück in der Predigtreihe Läuft. Wenn du letzten Sonntag da warst, dann hast du schon was von Christoph dazu gehört. Wenn nicht, erkläre ich dir kurz, wo wir sind. Die City Church ist letzten Sonntag in eine neue Saison gestartet. Und so eine neue Saison, die bringt immer viel Neues mit sich. Das ist was völlig Neues, ein Neuanfang. Für mich ist das ganz besonders so. Ich bin Batze, bin neu hier als Pastor in der City Church. Christoph bleibt da und ich komme noch dazu. Wir arbeiten jetzt zu zweit hier mit euch zusammen und wir freuen uns sehr darüber. Eine neue Saison startet. Vielleicht bist du neu in die Stadt gekommen, ein neues Studium, ein neuer Wohnort, ein neuer Arbeitsplatz, alles ist neu und es beginnt. Und wenn etwas beginnt, dann wünschen wir uns natürlich, dass es gut läuft, dass so ein Projekt einfach gut vonstatten geht. Und deswegen beschäftigen wir uns diesen September in der Predigtreihe mit dem Thema Läuft. Läuft. Das Projekt starten und zum Erfolg führen. Nehemia tat es, Menschen tun es. Und du? Bist du dabei? Bist du dabei? Das ist die Frage von uns als City Church an uns selber als City Church und an dich, wenn du noch nicht bei der City Church dabei bist. Die Frage ist, die neue Saison, bist du dabei? Schaust du zu oder spielst du mit dieses Jahr? In der Predigtreihe geht es aber nicht nur um die City Church, um alles, was da neu anfängt, sondern wir beschäftigen uns mit Nehemia, mit dem Leben von Nehemia. Nehemia hat ein großes Projekt gestartet, hat bei diesem Projekt etwas erlebt und ich hoffe, ich wünsche mir, dass du etwas mitnehmen kannst, dass du dich inspirieren lassen kannst von dem Leben von Nehemia. Letzte Woche hat unsere Reise in den Nahen Osten begonnen. Wir waren da im Bereich vom heutigen Irak, Iran, in Susa, der Hauptstadt des damaligen Reiches. Nehemia ist in dieser Hauptstadt Mundschenk. Mundschenk, das ist, hört sich vielleicht nach Diener an. Mundschenk war aber eher so ein Berater. Der hat bei einem Glas Wein dem König erklärt, was er am besten machen könnte. Man könnte sagen, Nehemia war Politikberater. Nehemia ist also Politikberater am Königshof in Susa. Dahin wurden vor etlichen Jahren viele Israeliten aus Jerusalem hin verschleppt. Die sind inzwischen da angekommen, auch im Leben, haben sich integriert. Und Nehemia arbeitet da. Er hat sich richtig hochgearbeitet. Er arbeitet im engsten Beraterkreis des Königs. Und, das haben wir beim letzten Mal gehört, der Bruder von Nehemia kommt ihn besuchen. Er kommt aus Jerusalem, aus der Stadt ihrer Väter. Und er berichtet von Jerusalem. Und er sagt, Jerusalem, der Tempel steht zwar, aber der Rest von Jerusalem, der liegt in Schutt und Asche. Ist einfach kaputt. Und Nehemia hört es, was sein Bruder ihm erzählt. Und er hört sich das an und das bewegt ihn innerlich. Das macht etwas mit ihm. Er hört von dieser Not und er bekommt Leidenschaft dafür, da was zu tun. Nehemia lässt sich bewegen, er überwindet seine Bequemlichkeit. Wir haben letzten Sonntag davon gehört. Wenn du es nicht gehört hast, hör dir einfach mal den Podcast an, der rentiert sich. Nehemia überwindet seine Bequemlichkeit und findet seine Leidenschaft. Leidenschaft für Jerusalem, Leidenschaft für sein Volk, für diese Stadt, für die Menschen, die dort leben. Und genau an dieser Stelle sind wir jetzt. Sind wir heute an diesem Sonntag. Und ich lese euch vor, wie es weitergeht im Leben von Nehemia. Nehemia Kapitel 2, die Verse 1 bis 16. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Wir befinden uns im Jahr 445 vor Christus. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm dem König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König. Wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du denn wieder hier sein? Ich nannte ihm meine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliches Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa reisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Herr König, gewährt es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Horoniter und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei der Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte, denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern, noch den Männern der ersten Familie und den Ratsherren, noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Nehemia ist bei der Arbeit. Er steht vor dem König, der Weinbecher ist bereit, er reicht ihm den Weinbecher. Aber sein Kopf, da dreht sich gar nichts um Wein, da dreht sich nichts um den König, nichts um das große Königreich und auch nicht um die große Politik. Nehemia denkt an seinen Bruder, er denkt an das, was sein Bruder ihm erzählt hat. An Jerusalem, an die Stadt, wo der Tempel steht, aber die völlig kaputt ist. Die Not, die er gehört hat, sie bewegt ihn. Selbst bei der Arbeit kann er an gar nichts anderes mehr denken. Er denkt einfach nur an Jerusalem. Nehemia ist in Gedanken versunken, ganz tief in Gedanken versunken. Und der König sieht das, er sieht ihm das an. Und er sagt, hey, was ist los? Nehemia, alles klar bei dir? Bist du krank? Kennst du das? Kennst du so eine Situation, dass du so eine Leidenschaft für eine Sache entwickelst, dass du an gar nichts mehr anderes denken kannst? Vielleicht ganz schön, vielleicht hast du dich verliebt und denkst an eine tolle Frau oder einen tollen Mann. Oder du denkst an dein krankes Kind, du bist auf der Arbeit, aber eigentlich bist du überhaupt nicht da. Du denkst die ganze Zeit eigentlich nur an den armen Tropf zu Hause und hoffst einfach nur, dass er wieder auf die Beine kommt. Vielleicht studierst du auch und du hast einen Studentenjob und du machst diesen Job eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Du arbeitest aber die ganze Zeit bei der Arbeit, geht dir das Staatsexamen nächste Woche, das geht dir nicht auf den Kopf. Jede Minute denkst du an diese Prüfung. Kennst du solche Momente? Du bist da, du bist an einem Ort, aber im Kopf, da bist du ganz weit weg, irgendwo ganz woanders. Nehemia erschrickt, der König hat ihn ertappt. Er hat gemerkt, dass Nehemia nicht bei der Sache ist und seine Frage trifft genau ins Schwarze. Dich betrügt etwas. Wer will das schon? Von seinem Chef erwischt werden, während man im Kopf meilenweit weg ist. Erst schmeichelt Nehemia dem König, der König möge ewig leben. Aber dann rückt Nehemia doch mit der Sprache raus. Er sagt was sein Herz beschwert, was ihn bewegt. Aber mehr sagt er nicht. Er sagt, was ihn bewegt. Aber der König, der lässt nicht locker an diesem Punkt. Der König, der fragt weiter nach Nehemia. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Vielleicht ist der König sogar ärgerlich. Nehemia jammert ihm da was vor, aber er wird überhaupt nicht konkret. Er sagt gar nicht, was er jetzt eigentlich will. Nehemia, was ist deine Bitte? Hier ist eine Grenze in dieser Geschichte. Es ist eine Grenze im Leben von Nehemia. Nehemia kommt an diese Grenze. Es ist die letzte Chance, umzukehren. Jetzt kann Nehemia noch einfach abbiegen. Er kann sagen, ja, also das macht mich traurig. Mein Bruder hat mir das erzählt mit Jerusalem und das ist wirklich schade. Ich bin traurig, König, aber hey, das wird schon wieder. Oder Nehemia kann sich ein Herz fassen. Er kann Mut gewinnen und kann sagen, was er tun will. Er kann seine Idee aussprechen. Ich selber kenne das in meinem Leben auch. Es gibt diesen Punkt, da kann ich mich entscheiden. Ich kann entweder abwiegeln und kann sagen, ja, oh, das ist schade, das ist wirklich traurig. Eigentlich könnte man da was tun, das wäre schon gut, aber das wird schon wieder irgendwie. Oder ich kann jemand erzählen, was ich tun will. Aber dieser Schritt ist gefährlich. Wenn ich meine Idee jemand anderem erzähle, sie ihm ernsthaft erzähle, dann kann ich nicht mehr so leicht einfach zurücktreten. Dann ist es raus. Vielleicht ist es ein bisschen wie beim Fallschirmsprung. Ich glaube, die Chrissy, wer letzten Sommer noch da war, die hat das noch vor sich. Diesen Absprung. Man steht an der Flugzeugtüre und man kann noch sagen, nein, ich will doch nicht. Okay, dann ist vielleicht das Geld weg, aber man kann noch mal zurück. Aber wenn man sich nach vorne beugt, wenn man diesen Schritt geht, dann gibt's kein Zurück mehr. Ich glaube, bei vielen Projekten, die wir machen, ist das auch so. Man kann sich denken, das wäre vielleicht spannend, das könnte ich tun. Oder man kann einer Person ganz konkret sagen, das ist meine Idee. Was hältst du von dieser Idee? Ich will diese Idee umsetzen. Und das erfordert Mut. Dieser Schritt, der erfordert Mut. Die Konsequenzen von diesem Schritt, die sind ja nicht immer klar. Wir wissen auch nicht, wie die Reaktionen darauf sind. Nehemia weiß nicht, wie der König reagieren wird. Aus Leidenschaft wird Mut. Das heißt übrigens nicht, vielleicht denkt man das, wenn man diese Überschrift liest, aus Leidenschaft wird Mut, die Leidenschaft ist danach nicht weg. Es kommt zu dieser Leidenschaft etwas dazu. Diese Leidenschaft wird konkret. Es wird konkret. Mut bedeutet nicht, dass die Leidenschaft aufhört. Und Mut bedeutet auch nicht, dass wir keine Angst haben. Nehemia, der hatte Angst. Nehemia hat Angst. Er betet. Kurz, knapp. Ein Stoßgebet. Nehemia hilft das, Mut zu fassen. Er lässt seine Leidenschaft konkret werden. Nehemia wagt den Sprung aus dem Flugzeug. Nehemia erzählt dem König, was er tun will. Ich Nehemia, ich will nach Jerusalem gehen und will die Stadt meiner Väter wieder aufbauen. Nehemia hatte Leidenschaft. Aber was er jetzt gebraucht hat, war Mut. Er hatte Angst. Aber er wusste, dass er nicht alleine ist, dass Gott bei ihm ist. Gott ist an seiner Seite. Überleg mal, vielleicht gibt es in deinem Leben ein Projekt, wo du eigentlich genau weißt, ich bin an dieser Grenze, ich habe das lange in meinem Kopf und irgendwann muss ich mich jetzt entscheiden. Ich drehe zurück, ich entscheide, dass ich das nicht machen werde oder ich gehe den Schritt nach vorne und mache diese Idee bekannt. Ich sage nicht, geh diesen Schritt heute. Überstürzt das nicht. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, heute über dieses Projekt, über diesen Schritt mit Gott zu reden. Kurz, knapp ein Stoßgebet und vielleicht auch länger. Nach dem Sprung, wenn wir abgesprungen sind, dann kommt das Fliegen. Dann kommt die Zeit zwischen Absprung und Landung, das Fliegen. Es ist die Zeit zwischen, wir sprechen die Idee aus und das Projekt geht los. Der König fragt weiter, Nehemia, wie lange dauert das denn? Wann bist du wieder da? Es geht um ein Projekt, es ist abgeschlossen. Der König will ja nicht seinen guten Mitarbeiter für immer verlieren, darauf hat er überhaupt keine Lust. Am Ende willigt der König ein und Nehemia bittet den König um Hilfe. Er weiß, dass er seine Idee nicht alleine zu einem Projekt machen kann, dass er nicht alleine alles umsetzen kann. Nehemia braucht Partner, er versteht das. Auf dem Weg zu seinem Projekt braucht Nehemia andere Menschen, die ihm helfen. Und eine Sache ist dabei ganz wichtig bei Nehemia. Nehemia erkennt, dass es nicht allein sein eigenes Projekt ist, dass er nicht allein für dieses Projekt einsteht. Jerusalem, das ist Gottes Stadt und es ist Gottes Projekt. Er bittet den König um Baumaterial und um Empfehlungsschreiben. Und dann stellt er fest, der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Nehemia findet im Gespräch mit Gott den Mut, zu seiner Idee zu stehen. Und Nehemia erlebt danach, dass er auf diesem Weg von seiner Idee zu seinem Projekt, auf diesem Weg von A nach B, dass er da nicht alleine ist, dass Gott ihm den Weg ebnet. Gott beschenkt ihn. Gott hilft Nehemia. Nicht, weil Nehemia so ein toller Typ war, weil Nehemia es so drauf hatte, er war so ein geschniegelter Politikberater in seinem schönen Anzug. Nein, nicht deswegen. Gott hilft ihm, weil er gnädig ist, weil er gerne schenkt, weil er gerne hilft. Auch wenn wir eine Idee haben, dann brauchen wir Hilfe. So ganz kleine Sachen, die schaffen wir vielleicht alleine, vielleicht kennst du das. Ein kleines Projekt, das kannst du alleine schaffen. Aber ich bin ganz tief innen drin überzeugt davon, wenn wir was richtig Großes, was richtig Cooles machen wollen, dann brauchen wir Hilfe. Wir brauchen Hilfe von Menschen, wir brauchen Partner, die uns helfen. Wenn du etwas Neues ausprobierst, ein neues Projekt, dann springst du besser nicht allein. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie bei so einem Basejump aus dem Flugzeug. Den ersten Sprung, den machst du besser immer als Tandemsprung, nie alleine. Such dir einen Partner, mit dem du ein Projekt starten kannst. Lass dir helfen, vielleicht in deiner Mini-Church, vielleicht im Gespräch mit jemand aus dem Leitungskreis, mit einem Teamleiter. Erzähl jemand Vertrauenswürdigen von deinem Projekt. Vielleicht erzählst du es einem Freund von dir oder deinem Partner. Und bete darum, dass Gottes gnädige Hand dich begleitet. Mir fällt das meistens recht schwer, für eine Sache ausdauernd zu beten. Besonders, wenn ich das alleine machen muss, wenn ich alleine für eine Sache bete. Ich bin da nicht so gut drin. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht kannst du es auch super. Aber wenn es dir auch so geht und du fragst dich, hey, ich weiß gar nicht, mit wem ich beten soll. Du kannst nach dem Gottesdienst da oben in die letzte Reihe kommen. Da sitzen nach jedem Gottesdienst Menschen, die freuen sich darauf, dass du kommst und dass du mit ihnen betest. Sie beten mit dir. Trau dich einfach. Nach dem Gottesdienst kannst du einfach hochgehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die richtig coolen Sachen, die werden nur laufen, da wo Gott uns als Gemeinde und uns in unserem einzelnen Leben Türen aufmacht. Die richtig coolen Projekte, die werden da entstehen, wo Gott seine Hand drüber hält. Gott als Beschützer und Menschen als Partner. Das brauchen wir für unsere Projekte. Vielleicht hast du jetzt schon eine Idee im Kopf. Vielleicht auch gar nicht, das weiß ich nicht. Ist auch nicht schlimm, wenn du noch keine Idee hast. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, hier, das will ich ausprobieren, das ist meine Idee, dann überleg dir, wer ist ein guter Partner dafür? Wem kannst du von dieser Idee erzählen? Gemeinsam diese Idee weiterspinnen. Und red mit Gott über diese Sache. Gott als Beschützer und Menschen als Partner, das brauchen wir für gute Projekte. Naja, und nach dem Abspringen und dem Fliegen, da kommt das Landen. Nehemia zieht jetzt also los. Er hat Empfehlungsschreiben dabei. Er hat eine Eskorte vom König noch als Dreingabe bekommen, um die hat er überhaupt nicht gebeten. Und jetzt landet Nehemia. Nehemia kommt da an, wo das Projekt ist. Zuerst besucht Nehemia die Statthalter in der Gegend um Jerusalem. Er zeigt ihnen diese Briefe, die Empfehlungsschreiben vom König. Und die Statthalter, die waren gar nicht begeistert. Da kommt einer mit solchen Empfehlungsschreiben, vielleicht ein bisschen ein strebsamer Typ aus der Hauptstadt, zeigt die Empfehlungsschreiben und jetzt will er sich für diese Israeliten einsetzen. Die Israeliten, die haben sie einfach unterdrückt, die haben sie ausgebeutet und das hat sich gelohnt. Und jetzt kommt einer, der überhaupt keinen Grund dafür hat und setzt sich für diese Menschen ein. Und Nehemia spürt das, er spürt diesen Gegenwind, er spürt das, dass er nicht willkommen ist. Er merkt das. Bei uns wird das vielleicht nicht anders sein. Wenn wir eine Idee haben, dann ist das für niemanden gefährlich. Aber wenn wir diese Idee langsam in die Tat umsetzen, dann wird es immer auch Leute geben, die dagegen sind, die darauf keine Lust haben, die deinen Mut nicht zu schätzen wissen. Nehemia könnte jetzt ja in Hektik verfallen. Nehemia hat ja sein Empfehlungsschreiben und seine Eskorte. Er könnte sich jetzt anlegen mit diesen Herrschern. Er könnte richtig Rambazamba machen. Aber was macht Nehemia? Nehemia macht 3 Tage lang gar nichts. Einfach nichts. Er kommt einfach nur an in Jerusalem und macht nichts. Nehemia landet in seinem Projekt und schlägt nicht einfach auf. Er fällt hoffentlich nicht so auf die Nase. Und danach untersucht er in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadtmauer. Er erkundet genau, wo die Schwachstellen sind und schaut, was zu tun ist. Und bis er genau weiß, wie sein Projekt ausschauen soll, macht er nicht die große Welle um sein Projekt. Er erzählt es nicht jedem, sondern er schaut genau, wie kann ich meine Idee umsetzen, was brauche ich dafür. Er weiß, dass seine Idee gar nicht alle gut finden. Und bevor er startet, schaut er sich genau um. Nehemia handelt mutig, er ist entschlossen, aus seiner Leidenschaft ist was Konkretes geworden, er ist losgegangen und angekommen. Aber Nehemia ist mutig und nicht kopflos, er überlegt sich schon, was er macht. Wir hier in der City Church, wir haben viele Projekte und auf der Welt, es gibt hunderte Projekte, die du machen kannst. Es gibt 1000 Dinge, für die du dich engagieren kannst. Du sitzt jetzt hier in einem Sessel, aber es gibt so viel, was du tun könntest. Nehemia nimmt sich erstmal Zeit. Er kommt an und schaut sich die Lage genau an. Gut möglich, dass wir hier von Nehemia lernen können. Wir haben in der City Church viele Bereiche und wir brauchen auch für viele Bereiche Mitarbeiter. Und trotzdem glaube ich, wir können von Nehemia lernen. Wir freuen uns über jeden, der diese Gemeinde mitleben will, jeder, der diese Gemeinde mitbauen will. Schön, dass du da bist. Aber nimm dir Zeit und schau dir an, was genau deine Aufgabe sein könnte. Manchmal ist das gar nicht so leicht auszuhalten. Das ist vielleicht auch Typsache. Erstmal genau zu schauen und Gott zu fragen, was genau ist das Projekt? Ich habe eine grobe Idee, aber was genau ist das Projekt? Ich wünsche dir, dass du das schaffst, das auszuhalten. Ankommen, genau hinsehen und Gott fragen, was er will. Gott, was ist meine Aufgabe hier? Ich wünsche dir, dass du in der neuen Saison ankommst, dass du landest und nicht einfach nur aufschlägst, dass du eine gute Landung hinlegst. Und dann wünsche ich dir auch den Mut, dass deine Leidenschaft konkret wird, dass du ein Projekt findest, wo du dich engagieren kannst, wo es sich lohnt, dass du dich engagierst, wo du deine Ideen in die Tat umsetzen kannst. Nehemia stand zu seiner Idee. Er hat Mut gefasst und Nehemia ist gesprungen. Nehemia hat sich Partner gesucht, er ist nicht allein gesprungen, er ist zusammengeflogen. Nehemia hat sich einen Überblick verschafft. Nehemia ist gelandet und nicht einfach aufgeschlagen. Das wünsche ich dir auch. Amen. Ich habe jetzt viel über Nehemia gesprochen und vielleicht sitzt du in einem Sessel und denkst dir so, das ist ja lang her. Und Mundschenke, die gibt's gar nicht mehr. Was hat es mit dem Hier und Jetzt zu tun und kann man das überhaupt alles so übertragen? Schon im August hat mich der Christoph angesprochen, er hat mir erklärt, wie das mit der Predigtreihe läuft, was für einen Teil ich übernehmen soll. Und er hat gemeint, hey, wir könnten immer jemand anrufen, einen Experten quasi, und den befragen, wie er das lebt, wie er diese Erlebnisse aus diesem Bibeltext, die Nehemia hat, wie er diese Erlebnisse konkret lebt. Und mir ist ziemlich schnell jemand eingefallen, Tamis Cousine. Tamis Cousine, Damaris. Die Eltern von Damaris, die kommen hier aus dem Frankenland. Ich glaube, ein paar kennen vielleicht aus dem Ort, wo sie herkommen. Und sie sind vor über 30 Jahren nach Brasilien gegangen, als Missionare. Und Damaris ist in Brasilien aufgewachsen. Jetzt lebt Damaris in Hamburg. Warum sie jetzt in Hamburg lebt und was das genau mit Nehemia zu tun hat und mit dem Thema von heute, das fragen wir sie am besten selbst. Ich versuche sie mal anzurufen und bin geblendet und finde das Handy nicht. Hier liegt's. Passt gerade nicht. Ja, dann erzähle ich schon mal einen kleinen Teil von der Maris und rufe sie dann nochmal an. Also der Maris ist so klassisch fromm aufgewachsen, Eltern Missionare, ihr könnt euch das vorstellen, in Brasilien. Große Kirche, und sie ist jetzt nach Deutschland gegangen, nachdem sie studiert hat. Sie hat Psychologie studiert. Ja, die Tammy nickt.
Hallo.
Hallo, das ist der Matze.
Moin.
Und es sind noch ein paar mehr Leute da. Hörst du die Hallo. Leute? Ich habe ein bisschen... Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Also einmal probieren wir es noch. Hallo, der Maris. Kannst du mich hören?
Hallo?
Nein, sie kann mich nicht hören. In der Mitte ist so, schaut so aus. Jetzt haben wir keine Kamera. Ich komme jetzt aus Eversbach. Eversbach ist technisch ungefähr 5 Jahre, solange ich studiert habe, hinten dran. Es war stumm geschaltet, jetzt kann ich dich hören.
Ja, gut. Hi.
Ja, ich habe den Leuten schon ein bisschen was von dir erzählt, dass du in Brasilien aufgewachsen bist und dass du jetzt nach Hamburg gekommen bist.
Genau. Ja,
warum bist du denn nach Hamburg? Warum bist du denn nach Hamburg gekommen und was hat das mit Nehemia zu tun?
Oh, ja. Also, ich bin nach Hamburg gekommen, weil Gott mir gesagt hat, dass ich nach Hamburg kommen sollte. Es war eigentlich ein erster Schritt von etwas, das er mir schon 10 Jahre her erzählt hatte. Und wieso jetzt genau Hamburg, lerne ich erst jetzt auch, erfahre ich erst jetzt. Und das hat halt viel, glaube ich, mit Nehemia zu tun, weil verschiedene Sachen, was er gemacht hat, merke ich, Gott mir auch sagt. Zum Beispiel, einen Auftrag einfach zu bekommen und das wahrnehmen und gehorsam sein, ne? Oder auch, genau, immer bevor ich irgendwas mache, bin ich im Gebet und möchte erstmal gucken, was Gott möchte gerade, was ich sagen soll und so weiter, so wie Nehemia das er auch immer gemacht hat. Und ja, es wurde eigentlich noch nicht so klar, aber ich weiß schon, was meine Aufgabe heute ist. Und so wie Nehemia halt bin ich erstmal gekommen und guck mir das alles mal erst ein, ne? Und halt, ja, für mich war es halt so, dass viele Leute mir gesagt haben, dass es schlecht war, dass ich ohne eine Missionsgesellschaft gekommen bin und so weiter. Aber ich merke, dass sogar das so Gott so geführt hat, weil ich arbeite hier in Wilhelmsburg, ne, Hamburg, mit OM und als Freiwillige halt. Und ich könnte eigentlich nur diese Arbeit machen, dass ich heute mache, wenn ich so arbeite, wie ich gerade arbeite. Wenn ich jetzt mit einer Gesellschaft gekommen hätte, OM oder nicht OM, würde ich die Arbeit schon total anders machen und das würde dann nicht mehr genau so sein, was Gott mir im Herz gelegt hatte, als ich hergekommen bin, ne?
Ja. Damaris, du bist nach Hamburg gekommen und hattest schon so eine grobe Idee, was sein könnte, aber du weißt jetzt noch nicht, hast du mir erzählt, was so die nächsten Jahre oder so kommt, nicht so klassisch, die nächsten 5 Jahre werde ich hier und da eine Gemeinde bauen und das und das machen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das für dich, jeden Tag neu fragen zu können, aber auch fragen zu müssen, Gott, was willst du denn, dass ich jetzt hier konkret tue?
Also für mich ist es ein bisschen schwer, weil ich halt so ein Typ bin, das gerne plant, ne, Planen macht. Und zurzeit weiß ich echt nicht, was mein nächster Schritt ist. Also ich weiß, was ich die nächsten 3 Monate machen werde und ab dann weiß ich eigentlich nicht mehr. Und das ist kein Programm oder so, dass ich hier bin, sondern ich bin hier wirklich als Freiwillige und ich helfe mit, wo die Hilfe brauchen und ich diene halt dem Team und ich bin stark im Gebet dabei und das ist eigentlich das Einzige, das Gott mir gezeigt hat bis jetzt. Ich kam ja her, also 10 Jahre her, als Gott mir den Beruf nach Europa gegeben hat, hat er mir ja auch gesagt, dass es halt in Richtung Erweckung läuft und so weiter. Und er hat mir sogar ein Bibelvers dazu gegeben, das eigentlich auch mit Mauern und so zu tun hat. In Jesaja 58, 11 und 12, dass auch die Grundmauer wieder errichtet sein soll und so weiter. Aber das sehe ich zurzeit, dass das noch nicht dran ist. Und genau, dann ist halt der Unterschied zwischen Nehemia und ich so, dass ich merke, dass dann ich hier eine Phase habe, so wie Moses oder David oder Paulus, also einfach eine Dazwischenphase, wo die einfach auf Schafen aufgepasst haben oder keine Ahnung was gemacht haben, aber schon irgendwie den Beruf da hatten und gehorsam waren, ne? Und einfach im Gebet gewartet, bis die Zeit dann da war. Genau. Also das ist gerade, was nämlich dran ist.
Ja. Damals, ich danke dir für deine Gedanken dazu. Das ist total spannend, das zu hören, wie du unterwegs bist, ohne genau zu wissen, wo der Weg hingeht und dich trotzdem darauf einlässt. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag noch und alles Gute für deine Gemeinde. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ja, das wünsche ich euch, dass ihr euch darauf einlassen könnt, dass ihr nicht die großen Helden sein müsst, die alles schon wissen, die alles schon können, sondern ich wünsche mir und ich wünsche dir den Mut, dass wir uns darauf einlassen, auf Gott zu hören und ihn zu fragen, was ist dran? Ja, wir brauchen diese Kraft Gottes. Wir brauchen Gottes gnädige Hand, die über unserem Leben ist, wenn es gelingen soll. Und deswegen will ich euch den Segen Gottes zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Segen des dreieinen und allmächtigen Gottes sei mit euch. Der Segen des Vaters, der euch gnädig begleitet und euch beschenkt. Der Segen des Sohnes, der mit euch durchs Leben geht und sein Leben für euch gibt. Und der Segen des Heiligen Geistes, der als Tröster und Beistand euch in der nächsten Woche begleiten wird. Gottes Segen sei mit euch. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.